Schreibgespräche zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
Die Schreibgespräche führen mich heute zu einer Bremer Autorin, die gleich mehrere Schreibidentitäten hat. Welche und was das für sie und ihre Arbeit bedeutet, das bespreche ich mit Lilian Scalecki. Lilian ist tatsächlich kein Künstlervorname, wie man denken könnte. Die französische Aussprache kommt daher, dass sie französische Wurzeln haben. Und auch die spielen ja in ihrem Schriftstellerinnen-Dasein wirklich eine Rolle. Würden Sie denn auch auf Liliane hören?
Auf Liliane muss ich ab und zu notgedrungen hören, weil es einige Leute gibt, die den Namen falsch aussprechen. Manchmal ignoriere ich es dann ganz einfach und verbessere auch nicht, aber es ist schon ganz schön, wenn er wirklich korrekt ausgesprochen wird. Vielen Dank.
Wir mühen uns. Wer bei Scalecki aufhorcht, auch das sollten wir vielleicht gleich mal eben aufklären. Ihr Mann Georg war ja hier in Bremen der Landesdenkmalpfleger und dem haben wir eine Menge zu verdanken, wenn man nur mal an die Domshofumgestaltung denkt. Ihnen haben wir eine Menge Krimis zu verdanken, die auf so unterschiedliche Art und Weise gut geschrieben sind, dass ich gleich damit beginnen möchte. Der 9. Fall ihrer Südfrankreich-Reihe, Die Richterin, erscheint im Frühjahr. Die Richterin ist Mathilde de Boncourt und sie ist gleichzeitig die Ermittlerin. Wie ist denn Mathilde mal in ihr Leben gekommen?
Mathilde ist in mein Leben getreten, als ich in Frankreich meine Urlaube verbracht habe, mittlerweile auch schon längere Zeit dort lebe. Und ich habe schon immer damit geliebäugelt, einen Frankreich-Krimi zu schreiben, weil mir die Gegend so am Herzen liegt, dieses Languedoc, das eigentlich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird in der Frankreich-Krimi-Literatur. Und dann habe ich mir gedacht, dann werde ich dort ein bisschen aufmischen und das Languedoc einmal in diese Szene einbringen. Und dann kam natürlich die Überlegung, wen lässt du ermitteln? Soll es wie in vielen Romanen jemand sein, der aus Paris sozusagen strafversetzt wurde? Soll es überhaupt ein Mann sein? Nein, sollte es nicht. Es sollte eine Frau sein, die tief verwurzelt ist mit ihrer Heimat, dem Languedoc. Und daraus wurde Mathilde de Boncourt.
Es ist ja eher ungewöhnlich, glaube ich, dass eine Untersuchungsrichterin auch Ermittlungen macht. Ist das eine französische Besonderheit?
Das ist in der Tat eine französische Besonderheit, ja. Eine Untersuchungsrichterin in Frankreich, also eine Juge d'instruction, ist nicht vergleichbar mit unserer Staatsanwaltschaft, denn ihre Kompetenzen gehen erheblich weiter. Also sie kann Haftbefehle ausstellen für immerhin, glaube ich, 36 Stunden. Und sie ermittelt ganz, ganz eng zusammen mit den ermittelnden Polizeibehörden. Und wenn dort alles soweit abgeschlossen ist, dann geht es an die Staatsanwaltschaft und dann geht es mit Hilfe der Staatsanwaltschaft vor Gericht. Also der Ermittlungsrichter, die Ermittlungsrichterin ist sozusagen dazwischen geschaltet.
Und diese Reihe erscheint ja unter dem Autorinnennamen Liliane Fontaine. Das ist natürlich wunderbar, weil man gleich das Gefühl hat, da ist auch jemand, die sich mit Frankreich auskennt. Und das ist auch kein Pseudonym, sondern tatsächlich ihr Mädchenname Fontaine.
Ja, ich bin als Liliane Fontaine im Saarland geboren, direkt an der französischen Grenze, also einen Steinwurf sozusagen entfernt in Saarlouis, der Sonnenstadt, der Gründung von Louis XIV. Und da heißen tatsächlich viele Leute Fontaine, beziehungsweise es gibt sehr viele Leute mit einem französischen Familiennamen, denn dort ging das wahrscheinlich kreuz und quer rüber. Und ich habe tatsächlich auch französische Wurzeln und immer noch Verwandtschaft in Frankreich leben.
2018, glaube ich, war es da, ging es los mit der Reihe, da erschien die erste Folge. War denn das vom Piper Verlag gleich mal auch als Reihe angedacht oder hat man gesagt, naja, jetzt schreiben Sie mal eine Folge und dann gucken wir weiter? Weil das bedeutet ja auch vielleicht etwas fürs Schreiben so eines ersten Bandes.
Es ist tatsächlich bei Piper gleich in Reihe gegangen. Das war tatsächlich ein wundersamer Umstand. Es ist nicht jedem Autor vergönnt, so schnell in eine solche Reihe hineinkommen zu dürfen und eine Reihe zu etablieren, die tatsächlich auch so langlebig ist. Den Band 10, da arbeite ich tatsächlich auch schon wieder dran. Da geht es im weitesten Sinne um Van Gogh und Südfrankreich. Und Piper hat damals die ersten beiden Bände, die schon, die sind zuallererst erschienen als Book on Demand, bei Piper allerdings. Das sieht man diesen Büchern nicht an, die werden also perfekt gedruckt. Und die sind gleich so gut beim Publikum angekommen, dass ich die weiteren Verträge für weitere Bücher bekommen habe. Und ich habe auch eine ganz rege Literaturagentin in Hamburg, Nadja Kossack, die das natürlich auch immer so ein bisschen mit unterstützt. Und ja, wir haben also da eine ganz tolle Reihe etabliert. Da sind wir ganz stolz drauf.
Ja, kann ich wirklich auch nur sagen. Und jede Kritik praktisch lobt dann auch das besondere Flair. Also man könnte sagen, das hat ja auch so ein bisschen Reiseführer-Content vielleicht, weil man sich über Plätze und durch Gassen bewegt. Und das, wer nicht nach Südfrankreich reisen kann, hat das Gefühl, ich kann trotzdem dahin, einfach indem ich dieses Buch lese. Und wer die Orte vielleicht kennt, erkennt es dann wieder. Das ist wahrscheinlich auch mit Teil des Erfolgs, oder?
Das würde ich schon annehmen. Da schlägt natürlich auf der einen Seite schlägt die Kunsthistorikerin durch, die natürlich auch ihr Wissen preisgeben möchte. Da ist auch diese Liebe zu dieser Gegend ein ganz großer Faktor, den ich einfach transportieren möchte an den Leser. Und auch ich selbst lese gerne Bücher, wenn ich Gegenden kennenlernen möchte, wo ich dann auch irgendwo hingeführt werde, wo ich Tipps bekomme, was ist ein Ort, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Und es ist tatsächlich so, dass meine Leserschaft diese Authentizität sehr, sehr bewusst wahrnimmt und auch sehr, sehr schätzt.
Ja, ich muss mal kurz erklären, wenn es hier zwischendurch grunzt, das ist Henry, ein wunderbarer großer schwarzer Hund, der hier zu unseren Füßen liegt und es sich gerade gemütlich macht. Südfrankreich ist ja, und auch davon leben ja diese Bücher, ihr zweites Zuhause. Sie haben ein Haus in der Nähe von Nîmes, verbringen da viel Zeit. Das heißt, das ist ihr zweiter Schreibort. Schreiben Sie denn dort vielleicht lieber, gerade auch an dieser Reihe, weil Sie sich da mehr reinsetzen können, in die Atmosphäre mehr da sind, mehr drin sind?
Also ich schreibe natürlich auch sehr gern in Bremen. Es bleibt mir auch nichts anderes übrig, weil wir ab und zu in Bremen sind und ich das Schreiben dann nicht einfach lassen kann. Aber es ist in der Tat so, dass ich in Südfrankreich erheblich leichter schreiben kann. Ich ziehe mich dann zurück. Ich bin ja zu jeder Jahreszeit da, Winter, Sommer, Herbst, und mache es mir dann gemütlich, setze mich vor meinen Laptop und fange an zu schreiben. Und vor allem, ich bin nicht so abgelenkt. Das ist der Hauptpunkt. Also hier hat man immer irgendwas zu tun. Gut, wir haben auch in Frankreich einen Garten, den organisiert allerdings mein Mann. Aber hier ist immer irgendwas. Wir haben eine große Familie, dann gilt es, die Enkelkinder zu betreuen, die Tiere zu betreuen, doch ab und zu meinen Garten zu müssen und insofern habe ich hier schon meine Ablenkung. Also wir sitzen jetzt hier tatsächlich an einem Schreibtisch mit Blick in meinen Garten. Und wenn ich jetzt mein Handy zücken würde und dann würde ich Bilder zeigen, auf denen in meinem Garten Rehe stehen. Und allein schon, wenn diese Rehe in den Garten kommen und meine Rosenknospen abzupfen, bin ich schon wieder abgelenkt. Und dann klappt das mit dem Schreiben nicht immer so ganz.
Also dieser Schreibort befindet sich inmitten einer Bibliothek. Sie sagen auch in Ihrer wissenschaftlichen Abteilung, die Sie mit Ihrem Mann praktisch teilen. Also hier findet man alles über Kunstgeschichte, Frühgeschichte wahrscheinlich, was man sich denken kann. Viele, viele Bücher stehen um uns herum. Großer Bildschirm, großer Computer hier an einem schön eingerichteten Schreibtisch. Wenn Sie in Ihrem Haus in Frankreich aufblicken, auf was gucken Sie dann eigentlich?
Da sitze ich am Esszimmertisch, gucke aus einem bodentiefen Fenster, es ist eine Flügeltür, gucke ich raus und dann gucke ich über meine Terrasse, über ein Schwimmbad in die Weinfelder hinein. Und dann ganz im Hintergrund habe ich die Berge der Cevennen. Und das ist der allerschönste Ausblick, wenn ich in diese Berge gucken kann. Mit Sonnenaufgängen, mit Sonnenuntergängen, wie sie schöner nicht sein können.
Also da schreiben sich Südfrankreich-Krimis ja fast von alleine. Oder ist es dann auch mal nervig, anstrengend, schwierig? Müssen Sie sich manchmal zum Schreiben zwingen?
Nee, zum Schreiben zwingen muss ich mich überhaupt nicht. Ich setze mich an den Schreibtisch und wenn ich merke, es ist ein Tag, wo es nicht so ganz funktioniert, wo ich irgendwie abgelenkt werde oder wo der erste Satz schon nicht wirklich sitzt, dann klappe ich einfach das Laptop wieder zu und dann lasse ich das mal eine Zeit lang gut sein. Natürlich nicht tagelang, aber dann mache ich halt irgendwas anderes. Aber wenn ich dann am Schreibtisch sitze und habe so einen richtigen, ja, einen Flow, dann hält mich überhaupt nichts mehr. Dann gibt es auch mittags nichts zu essen. Dann kommt mein Mann manchmal an und ja, was gibt's denn heute? Ja, geduldig bis heute Abend, dann geht's wieder weiter. Und aber dass ich tatsächlich so richtige Blockaden hätte, das habe ich noch nie erlebt, nein.
Und inwiefern gehen Sie mit den Ideen spazieren? Also wenn Sie merken, Sie kommen nicht weiter, dann gehen Sie vielleicht mit Henry eine Runde, wahrscheinlich denkt es in Ihnen. Dann gehen Sie vielleicht einkaufen, denkt es dann auch weiter? Und ist das so ein unbewusster Vorgang, wo Sie das Gefühl haben, irgendwann macht es klack und Sie haben plötzlich das Gefühl, ah, da geht es vielleicht lang?
Ja, das habe ich tatsächlich. Ich habe es vor allen Dingen nachts, muss ich sagen. Ich habe so eine Zeit so zwischen 3 und 4 Uhr. Es gibt, glaube ich, so den Begriff Wolfsstunde, wo viele Leute sehr unruhig schlafen. Und das ist für mich tatsächlich so eine Stunde, wo mir dann plötzlich Ideen kommen. Ich habe manchmal auch einen kleinen Zettel neben Bett liegen und einen Stift, wo ich mir dann diese Ideen notiere und wo ich dann plötzlich einen Dreh reinkriege. Ne? Wo es am Tag zuvor vielleicht noch gestockt hat, wo ich gedacht habe, wie kriege ich diese Person denn eigentlich unter? Das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Und dann wird sie dann plötzlich in der Nacht, sage ich dann, nee, ich packe die ganz raus, die geht erst ins Kapitel 18, da fängt sie an, Sinn zu machen. Und das sind dann halt so solche Ideen, das war jetzt eine Kleinigkeit, die ich beschrieben habe, und es kann sogar bis zum ganz Großen gehen, wo ich also tatsächlich aus einem Mörder eine Mörderin mache, wo ich eine ganze Personage komplett umstelle. Das passiert tatsächlich zu Genüge, ja.
Also wir haben einen Schreibtisch in Bremen kennengelernt, wir haben einen in Südfrankreich kennengelernt. Ich war ja immer davon ausgegangen, es gibt vielleicht noch einen auf der Insel Pellworm, denn Pellworm spielt eine wichtige Rolle. Wir haben gesagt, Sie haben mehrere Identitäten als Schriftstellerin und als Lili Andersen erscheint eben die Nordsee-Krimi-Reihe rund um die Ermittlerin Louise Dumas, wobei die ist ja nicht wirklich Ermittlerin, sie ist erstmal Köchin, eine Inselköchin. Pellworm, wer die Insel kennt, wird auch beim Lesen viele Details wieder kennen. Man hat auch da das Gefühl, man macht da praktisch Urlaub. Gibt es einen Schreibtisch auf Pellworm?
Es gibt keinen direkten Schreibtisch, aber es gibt eine kleine Zuflucht für mich auf Pellworm, denn meine Agentin lebt auf Pellworm. Sie hat ihr Büro in Hamburg, aber sie lebt hauptsächlich auf Pellworm. Und immer wenn es uns danach ist, reise ich nach Pellworm, packe einen kleinen Rucksack und erkunde die Insel. Ich habe also, ich weiß noch, vor dem ersten Buch bin ich ja tagelang bei Schiedwetter im Januar mit einem kleinen Rucksack und einem Heißgetränk über die Insel, habe jeden Stein umgedreht, habe mich mit den Leuten unterhalten, um so diese ersten Eindrücke von dieser Insel überhaupt erfassen zu können. Und dann wusste ich auch, wo ich meine Louise unterbringen kann, welche Wege sie geht. Also ist die Wege gegangen, die ich vorher gegangen bin. Und ich kann dann bei meiner Agentin im Gartenhaus wohnen und dort meine Ideen weiterentwickeln. Und das ist dann zwar keine Schreibstätte, nein, aber es ist eine Ideenwerkstatt.
Ich habe ja das Gefühl, dass Louise eine Menge mit Ihnen gemeinsam hat. Also wenn man an die Kochleidenschaft denkt und die französische Herkunft, dann ist das schon sowas wie so ein bisschen so ein alter Ego?
Nee, alter Ego ist Louise vielleicht nicht, aber ich versuche natürlich von Dingen zu reden, auch durch meine Protagonisten, von denen ich mich angesprochen fühle und mit denen ich mich selbst identifizieren kann. Und so ist zum Beispiel ja auch Odile in den Südfrankreich-Büchern eine begnadete Köchin. Louise ist eine begnadete Köchin. Mathilde hat ihr Gerechtigkeitsbewusstsein, ihr Rechtsbewusstsein, das ich auch teile. Jetzt würde ich mich nicht als Sterneköchin bezeichnen. Ich dilettiere so vor mich hin, aber es schmeckt jedem, der was von mir zu essen bekommt.
Na, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen mehr, weil wir auch Rezepte finden dann in den Büchern jeweils und man merkt, da sitzen die Handgriffe und da ist jemand, die schreibt von etwas, von dem sie etwas versteht. Und ich muss mich ja als nicht so gerne Krimi-Leserin outen, weil meine Schmerzschwelle einfach sehr gering ist, wie ich Brutalität ertrage. Aber diese Nordsee-Reihe, muss ich sagen, ist wirklich mein Cup of Tea mit Milk and Sugar, weil ich das Gefühl habe, es ist so die richtige Mischung von Wohlfühlatmosphäre und Suspense. Die sind ja also auch wirklich sehr klug geschrieben, sehr gut geschrieben. Das ist nicht so Larifari. Es gibt eine dritte Schreibidentität, der Lilian S. Lilian Scalecki schreibt nämlich auch als Lilian Scalecki und zwar eine Thriller-Reihe. Nach dem ersten Band Dunkeldorf ist ganz frisch der Bildersammler da. Das ist nun schon wieder auch härtere Kost für Zartbeseitete. Wie geht's denn Ihnen eigentlich beim Schreiben von Szenen, die buchstäblich ans Eingemachte gehen?
Also wenn man genau hinguckt, dann werde ich dieses absolut Eingemachte nicht unbedingt tatsächlich so in Worte fassen, wie man es von anderen Thriller-Autoren gewohnt ist. Also ich lasse wirklich vieles sich im Kopf abspielen und schalte dann auch für mich einfach aus. Es gibt für mich auch einfach auch Grenzen. Also die Leidensfähigkeit von Kindern zum Beispiel, die würde ich niemals ausdrücken mögen. Das ertrage ich ganz einfach nicht. Ich lasse auch keine Tiere leiden. Es ist für mich eine neue Erfahrung, solche Bücher zu schreiben. habe aber auch für mich selbst festgestellt, dass es einen gewissen Punkt gibt, über den ich nicht hinausgehe. Also, dass ich schildere, wie jemandem die Haut abgezogen wird oder Augen ausgestochen werden. Das ist für mich so undenkbar. Ich mag es auch nicht lesen, muss ich zugeben. Und ich schreibe nur das, was ich selbst auch zu lesen ertragen kann, um es mal so auszudrücken.
Und trotzdem, wenn Sie Details haben, also von ja irgendwie doch eine Killermethode beschreiben, fußt das auch auf Gesprächen vielleicht mit Gerichtsmedizinern oder auf Literatur oder entspringt das Ihrer Fantasie?
Das meiste entspringt meiner Fantasie. Allerdings sichere ich mich gerade jetzt, wenn es um spezielle Methoden des Tötens, hört sich jetzt ja sehr schlimm an, geht, auch mit Medizinern ab. Also wenn es zum Beispiel um Giftmorde geht, welches Gift wirkt wie. Ich habe Gerichtsmediziner angeschrieben, wie gehe ich jetzt mit der und der Situation um, was kann passieren, wenn ich einem Opfer dies und jenes angedeihen lasse, ist das dann tatsächlich so, dass ein Gerichtsmediziner das dann entdecken kann, ein Forensiker dieses oder jenes entdecken kann, da sichere ich mich tatsächlich nach allen Seiten ab.
Wie machen Sie das dann?
Ich habe einen guten Freund, der Chefarzt im Krankenhaus Ost war. Und der steht mir mit Rat und Tat zur Seite. Und wenn der nicht weiter weiß, dann kennt er jemanden, der weiter weiß.
Sehr hilfreich. Also mir stockt da schon manchmal der Atem bei solchen Szenen, wohingegen ich mir die Inselköchin eben als Begleiterin zum Atemholen ausgewählt habe. Wie finden Sie denn eigentlich zwischen drei Krimiserien und allem, mit was Sie noch zu tun haben, Sie haben es angedeutet, so was wie ein Familienleben gibt es eben auch noch, Zeit zum Durchatmen?
Ich muss gestehen, die Recherchearbeit zu den Kriminalromanen ist für mich schon ein Stück Durchatmen. Ich hatte eben erwähnt, dass also der 10. Band der Richterin in Südfrankreich, dass es dort um Van Gogh geht. Und in dessen Leben einzutauchen, mich mit ihm auseinanderzusetzen, mit seinem Leben, mit dem, was ihn geplagt hat, das ist für mich schon eine gewisse Entspannung. Also ich bin es als Kunsthistorikerin ja auch gewohnt, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Manch einer wird dann sagen, ach nee, das ist ja schon wieder schwere Kost. Aber das ist für mich tatsächlich Entspannung. Entspannung ist für mich auch, draußen zu sein, mit dem Hund, mit dem Pferd, mit der Familie, Tage im Harz zu verbringen, wandern zu gehen, mit meinem Mann und dem Hund unterwegs zu sein, sich eine neue kleine Kirche anzugucken, die man noch nie gesehen hat, Ausflüge zu machen, ein kleines Picknick zu veranstalten. Weihnachten vorbereiten, das ist für mich ein ganz großes Thema. Also ich bin ja ab dem ersten Advent bin ich ja schon kaum noch zu halten, kann mein Mann bestätigen. Dann gehe ich dort in die Planungen, wie ich dekoriere und so. Also es gibt viele, viele Dinge, die mich ablenken und die mir dann immer wieder so die notwendige Luft zum Durchatmen bescheren. Ja,
ja, und viele neue Ideen dann zu generieren wahrscheinlich. Wenn so ein neuer Roman kurz vor der Veröffentlichung ist, so wie eben jetzt die neue Richterin, die im Frühjahr 26 erscheint, in was für einem Zustand sind dann Urheberin und Werk zurzeit im Herbst 25, also ein knappes halbes Jahr zuvor?
Ich freue mich jetzt schon drauf. Das ist natürlich klar. Man hat so das Baby zur Welt gebracht und dann geht es ja los mit dem Coverentwurf. Und das ist mal eine ganz spannende Sache. Ich mache dann halt Vorschläge an den Verlag und dann kommen so ein paar Ideen zurück. Die lehne ich entweder ab oder ich nehme sie an. Und dann weiß ich, wie viele Seitenzahlen es hat. Ich sehe auch schon, wie es sich so allmählich auf dem Markt platziert. Das erfreut einen dann auch, wenn ich weiß, es kommt jetzt schon ganz gut an, obwohl es noch überhaupt nicht zu kaufen ist. Dann kriege ich auch schon die ersten Feedbacks von meinen Leserinnen und Lesern, die dann sagen, oh, wir freuen uns schon total drauf, wie geht's mit Mathilde weiter? Und da kommen natürlich auch immer wieder so Anfragen, kriegt sie jetzt vielleicht im nächsten Band mal ein Kind oder heiratet sie? Dann muss ich natürlich dann auch wieder in mich gehen, wie geht's jetzt mit Mathilde überhaupt weiter? Und insofern ist die Vorfreude sehr groß, aber es ist natürlich der nächste Band, der schon wieder zu schreiben ist, der dann im Sommer des nächsten Jahres abzugeben ist, sodass ich meinen Fokus natürlich nicht auf das, was erledigt ist, setze, sondern mein Fokus liegt sehr stark natürlich auf dem, was jetzt noch zu schaffen ist.
Was ich so faszinierend finde oder was mich sehr beschäftigt hat jetzt, als ich mich mit allen drei Reihen beschäftigt habe, ist: Wie finden Sie jeweils die andere Tonalität? Also jedes Genre ist ja so auch in einer unterschiedlichen Sprache geschrieben. Also das Setting natürlich sowieso. Aber legen Sie da einfach so einen Schreibhebel im Hirn um? Oder wie kommen Sie drauf, so einen ganz neuen Kosmos auch sprachlich auszudrücken?
Ich kann tatsächlich mich dann komplett umstellen. Also was mir weiterhin wert ist bei allen drei Büchern, ist eine gepflegte Sprache, eine feine Sprache, mich so auszudrücken, dass meine Leser mich auch verstehen und mir folgen können. Aber es ist tatsächlich so, dass ich umlege. Allerdings, wie ich schon sagte, es ist so furchtbar viel umzulegen, ist eigentlich nicht. Ne? Dadurch bedingt, dass alle drei Reihen in einer gewissen Weise eher dem ruhigen Modus angehören in jeder Beziehung, ist so furchtbar viel umzulegen nicht. Und das, was ich umlegen muss, nämlich dass ich ein bisschen härter werde in dem, was ausgesagt wird oder was passiert, das fällt mir relativ leicht.
Apropos, wie geht's denn eigentlich mit Louise Dumas weiter?
Mit Louise haben wir eigentlich abgeschlossen. Das ist als Dreierreihe so geplant gewesen. Und dafür ist jetzt der Thriller mehr oder weniger in den Fokus gerückt. Und wir werden uns allerdings auch mittlerweile wieder einem ganz neuen Projekt zuwenden. Das ist noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Da müssen wir noch abwarten, was die Frankfurter Buchmesse gebracht hat. Dort geht es dann wieder in ein ganz anderes Genre hinein, in einen geheimnisumwitterten Familienroman, der irgendwo in Norddeutschland spielen wird.
Das ist hochinteressant. Sie haben als, das war Henry wieder, Sie haben als Kind, soweit ich weiß, schon gerne auch Krimis gelesen. Oder sagen wir mal, Sie hatten viel mit Krimis zu tun, weil der Vater so ein Krimileser war.
Ja, mein Vater hat eine recht üppige Krimi-Bibliothek gehabt. Das waren diese, ich glaube, das war Goldmann, ne? Diese schwarz-roten gestreiften Bücher. Und er hat sehr viele amerikanische Krimis gelesen. Aber er hatte auch eine stattliche Sammlung an Agatha Christie. Und da habe ich natürlich so mir einen ersten Band mal rausgezupft und war gleich hellauf begeistert. Also ich habe zum Beispiel diese Phasen wie drei Fragezeichen oder so, das habe ich alles übersprungen. Ich bin gleich in die richtige Literatur eingestiegen, in die Erwachsenenliteratur. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
Sie haben auch bei Ihren Vorfahren Polizisten bzw. Gendarmen. Ich glaube, Ihr Großvater war Gendarm, wenn ich richtig informiert bin. Mag ja auch so ein bisschen die kriminalistische Ader geschürt haben vielleicht.
Ich vermute schon, ja, das war mein Opa Matz. Der war Gendarm und der hat tatsächlich einen Mörder mal gefasst. Das war immer das Gespräch in der ganzen Familie. Dann habe ich eine Tante, die Lehrerin war, die ihre Abschlussarbeit über Agatha Christie geschrieben hat. Dann habe ich einen Onkel, der Polizist war, mein Cousin war Polizist und unsere Tochter ist ebenfalls Polizistin hier in Bremen.
Na, das fügt sich doch. Sie sind Kunsthistorikerin geworden tatsächlich und das merkt man ja eben natürlich auch in Ihren Büchern. Da geht es so viel auch genau darum und das beides zu verbinden, das muss eigentlich in Ihrem Leben sowas wie ein Sechser im Lotto sein, oder?
Ja, denke ich eigentlich schon. Seit ich am Schreiben bin, empfinde ich das auch so als ein ganz großes Glücksgefühl, ein Glücksmoment, Glück zu haben, Verlage gefunden zu haben, die mich veröffentlichen, gute, große Verlage, eine tolle Agentin an meiner Seite zu haben, die mich unterstützt und einen Mann an der Seite zu haben, der als erster meine Krimis liest, obwohl er keine Krimis mag. Also insofern, ja, ich habe wirklich Glück gehabt.
Wo ist eigentlich Ihre Schatztruhe mit den Ideen für weitere Bücher?
Die Schatztruhe, wo ist die wohl? Die ist in meinem Kopf. Ich muss tatsächlich sagen, dass wenn ich ein Buch am Schreiben bin, dann schon so oft eine neue Idee entwickle. Tatsächlich, wenn ich mit Van Gogh fertig bin, dann muss es endlich mal um Kochen und Küche und Sterneköche gehen in einem Südfrankreich-Buch. Das fehlt mir tatsächlich noch. Und ich bin aber auch dann jemand, der dann irgendwie, wie soll ich sagen, ich komme dann auch nicht zur Ruhe. Ne? Das bedeutet, wenn ich mit einem Buch abgeschlossen habe, also zum Beispiel, das jetzt im Frühling rauskommt, da geht es ja um Marienerscheinungen, um überhaupt merkwürdige Erscheinungen religiöser Art. Es geht um ein Kloster mit einer unbekannten Toten, die dort gefunden wird. Und schon als ich dort am Schreiben war, wusste ich, Van Gogh ist das Nächste. Und als ich dann... Und dann muss ich zuerst mal gucken, was gibt es denn über Van Gogh? Dann schreibe ich noch am einen Buch, dann habe ich schon Van Gogh im nächsten, in der nächsten Idee und kritzel da schon so ein bisschen drin rum. So, jetzt bin ich am Van Gogh am Schreiben und da ist jetzt schon die Küchenidee. Und da bin ich jetzt schon am Suchen, wer hat schon Ähnliches geschrieben, was kann man gucken, Welche Bücher sollte man sich zur Seite legen? Wer sind die Sterneköche in Frankreich? Wer sind die Sterneköche in Deutschland? Wie schwer hat es ein Sternekoch? Zum Beispiel ist es so, dass die Selbstmordrate unter Köchen relativ hoch ist. Das ist etwas, was mich unglaublich berührt hat und wo ich mir denke, mein Gott, in welche Situation bringen sich diese Menschen rein, unter welchem Druck stehen die? Und das soll zum Beispiel auch so mit ein Thema sein. Ich versuche auch immer so ein bisschen eine Geschichte zu erzählen, die also nicht nur weit hergeholt ist, sondern die mit einem Punkt verbunden ist, der wirklich von Interesse ist.
Ja, und nie mit der Gefahr, sich zu verzetteln, wenn sich das alles so im Kopf abspielt?
Nein, tatsächlich nicht. Bei mir verzettelt sich nichts. Das bringe ich ja dann auf Zetteln unter und die liegen dann da und die kann ich mir dann schön ordnen.
Dann hoffen wir wirklich, dass die wohlgeordneten nächsten spannenden Bücher von Ihnen auch bald wieder zu lesen sind. Aber kann man ja schon auch sich darauf freuen. Im Frühjahr kommt dann die neue Richterin. Der nächste ist in Arbeit, also da hört es nicht auf. Das waren die Schreibgespräche mit Lilian Skalecki alias Lilly Andersen alias Lilian Fontaine. Ich bin schlicht Katrin Krämer und bedanke mich sehr, dass wir heute bei Ihnen sein durften. Au revoir und bis bald, Frau Skalecki.
Au revoir. Et à bientôt.
Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.